Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Zwölf Uhr dreißig, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Deutschland legt viel mehr Geld auf die Seite für den Euro-Rettungsschirm. Und Angela Merkel erreicht im Parlament wohl auch die ersehnte Kanzlermehrheit dafür. Alternative Energie wird stärker gefördert. Auch der Ständerat will private Solaranlagen mit mehr Geld unterstützen. Später in der Sendung, das Parlament ist für neue Kampfflugzeuge, aber Bundesrat Maurer muss mit der Bestellung noch warten. Und die FDP, die Freisinnig-Liberalen, in der Glasbox, Felix Kutzwiller im Kreuzverhör um 1. Rendezvous am Mikrofon ist Gurdin Vinzenz. Zuerst der Überblick über das Wichtigste zur Stunde, Angelique Welchli und die Nachrichten.
Der Deutsche Bundestag sagt Ja zu weiteren Hilfen für den Euro-Rettungsfonds. Es geht um insgesamt 211 Milliarden Euro, für die Deutschland garantieren will. Noch unklar ist derzeit, ob die Regierungskoalition von Kanzlerin Merkel alleine eine Mehrheit hatte. Von den insgesamt 611 abgegebenen Stimmen waren 523 für das Gesetz. Nun muss noch der Bundesrat zustimmen. Sein Ja gilt jedoch als sicher. Der Ständerat hat zahlreiche Beschlüsse zugunsten der erneuerbaren Energien gefasst. Wie der Nationalrat will auch der Ständerat bei der kostendeckenden Vergütung für Strom aus diesen Energienquellen die Obergrenze aufheben. Die Befürworter argumentierten, die Vergütung bei der Einspeisung ins Netz sei ein wichtiges Instrument, um erneuerbare Energien zu fördern und deren Produktionskosten zu senken. Tausende von Projekten stünden auf der Warteliste. Der Ständerat will weiter, dass Wasserkraftwerke und Pumpspeicherwerke einfacher bewilligt werden. Schließlich will er Solaranlagen fördern und das Potenzial der Erdwärme untersuchen. Die Ausgabenobergrenze von jährlich 5 Milliarden Franken für die Schweizer Armee gilt erst ab dem Jahr 2014 und nicht schon von 2013 an. Der Nationalrat hat sich dem Vorschlag des Ständerates angeschlossen. Neue Kampfjets für die Schweizer Armee werden aber trotz dieses Entscheides nicht sofort beschafft. Mit einem Kaufentscheid des Bundesrates sei frühestens 2014 zu rechnen, sagt Verteidigungsminister Ueli Maurer, Schweizer Radio DRS. Zuerst müsse die Finanzierung des Flugzeugkaufs sichergestellt werden. In einer internen Notiz des Gesamtbundesrates an die Sicherheitspolitische Kommission des Parlaments wird festgehalten, der neue Ausgabenplafond von 5 Milliarden Franken für die Armee müsse in einem Gesetz fixiert werden. Gegen dieses kann das Referendum ergriffen werden. Das Volk wird über zwei Initiativen zum Bausparen abstimmen und das ohne eine Abstimmungsempfehlung des Parlaments. Der Grund, National- und Ständerat konnten sich nicht einigen. Heute hat der Ständerat nochmals bekräftigt, dass er die Initiativen ablehnt. Er stimmte gegen einen Kompromissvorschlag der Einigungskonferenz, wie bereits gestern der Nationalrat, der beide Initiativen befürwortet. Die Initiativen fordern höhere Steuerabzüge für das Bausparen, also für den Erwerb von eigenem Wohnraum. Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist so tief wie seit fast 20 Jahren nicht mehr. Im September waren knapp 2,8 Millionen Menschen im Land arbeitslos gemeldet, wie die Bundesagentur für Arbeit mitteilt. Die Arbeitslosenquote betrug 6,6%, also 0,4 Prozentpunkte weniger als noch im August. In der griechischen Hauptstadt Athen haben Demonstranten den Zugang zu mehreren Ministerien blockiert. Alleine vor dem Finanzministerium versammelten sich rund 200 Menschen. Sie protestierten dagegen, dass heute die Verhandlungen wieder aufgenommen werden sollen mit der Europäischen Union, dem Internationalen Währungsfonds und der Europäischen Zentralbank. Bei den Verhandlungen geht es um die Auszahlung der letzten 8 Milliarden Euro aus dem ersten Hilfspaket für Griechenland. Das Geld ist an Maßnahmen geknüpft, so wird Griechenland verpflichtet, massiv zu sparen, was viele Griechen verurteilen. Der Stellenabbau bei Nokia fällt bedeutend größer aus als bisher erwartet. Der finnische Handyhersteller hat bekannt gegeben, bis Ende des nächsten Jahres würden weltweit rund 7.500 Stellen verschwinden. Im April war noch die Rede von 4000 Stellen gewesen. Unter anderem werde eine Fabrik in Rumänien geschlossen. Nokia hatte die Fertigung 2008 vom deutschen Bochum dorthin verlegt. Jetzt heißt es, dass die Produktionskosten im asiatischen Raum noch tiefer seien.
12.35 Uhr. Das deutsche Parlament sagt also Ja zu mehr Engagement für den Euro. Der Bericht aus Berlin dazu gleich hier im Rendezvous. Andere Themen, Energiewende konkret. Mit hauchdünner Mehrheit stellt der Ständerat die Weichen für mehr alternative Energieformen. 10 Jahre nach dem Swissair-Grounding Antworten auf die Frage, wen kostete das Debakel, wie viel? 4 Jahre nach den blutigen Unruhen in Kenia, der Prozess gegen die mutmaßlichen Drahtzieher reißt alte Wunden auf. Beim Basler Rheinhafen soll eine Dreiländerstadt entstehen.
Das ist ein Mini-Europa, das ist eigentlich fantastisch. Das kann man dann auch zeigen, wie man mit Unterschiedlichkeit doch Gemeinsamkeit machen kann.
Sagt der begeisterte Stadtentwickler. Und live vom Bundesplatz um 1 das Kreuzverhör mit Felix Gutzwiller. Zuerst informiert uns aber Angelique Welchli noch über die Verkehrssituation, den Wetterbericht und die Finanzmarktdaten.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 5.565 Punkten plus 0,2%. Der Euro wird zu 1.22.04 gehandelt und der Dollar zu 89,55 Rappen. Das Wetter. Im Mittelland und an den Voralpen lösen sich die letzten Hochnebelfelder auf und dann scheint in der ganzen Schweiz die Sonne. Über den Bergen entstehen ein paar Wolken. Es ist mild mit 19 bis 24 Grad am Nachmittag. Morgen Freitag und am Wochenende bleibt es meist sonnig. Am Vormittag liegt vor allem im Mittelland jeweils gebietsweise Nebel. Die Temperatur steigt am Nachmittag auf 20 bis 25 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.37 Uhr. Es liegen zurzeit keine Meldungen über größere Störungen vor.
Deutschland ist also bereit, noch viel mehr zu zahlen für den Euro-Rettungsschirm. Das war am Morgen die Frage im Deutschen Bundestag und sie wurde klar entschieden: Ja. Denn auch die Opposition, also SPD und Grüne, haben ein Ja angekündigt. Trotz klarer Ausgangslage, spannend war die Debatte allemal. Es war ein Schaulaufen, eine Art vorgezogener Wahlkampf. Fritz Dinkelmann berichtet aus dem Deutschen Bundestag.
Finanzminister Wolfgang Schäuble sprach heute im Bundestag ruhig. Ein Kontrast in einer teilweise äußerst emotionalen Debatte. Ja, die Lage sei äußerst schwierig, die Finanzmärkte seien nervös, weil die Gefahr bestehe, dass sich die Krise auch auf die Realwirtschaft auswirken könne. Die Menschen sind besorgt, sagte Schäuble, und sie haben Fragen.
Ist die Politik in der Lage, diese Entwicklungen zu steuern? Sind die Entscheidungen, die wir treffen, zu verantworten? Haben wir eine Chance, das, was wir in Jahrzehnten erreicht haben, auch für die Zukunft zu sichern?
Schäubles klare Antwort: Ja, und die Erweiterung des Euro-Rettungsschirms sei ein wichtiger und nötiger Schritt zur Stabilisierung der ganzen Eurozone. Aber leider würde die Opposition polemisieren und damit die verunsicherte Bevölkerung noch weiter verunsichern. Tatsächlich wurde heute im Bundestag polemisiert, auch wenn SPD und Grüne der Regierung zugesichert hatten, schon im Vorfeld dem vergrößerten Rettungsschirm zuzustimmen. Obwohl die Kanzlerin versagt habe, so der grüne Fraktionschef Jürgen Trittin.
Dieses Zaudern und Zögern, diese kleinen Schritte, die haben die deutschen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler viel Geld gekostet, weil das die Krise verlängert und damit verteuert hat. Das ist Ergebnis von kleinen Schritten. Diese Krise ist zu groß für kleine Schritte und offensichtlich zu groß für Sie.
Per Steinbrück profilierte sich in der Debatte ebenfalls. Er möchte SPD-Kanzlerkandidat werden und da schaden böse Worte an die Adresse der Kanzlerin sicher nicht.
Sie haben laviert, unglaubwürdige Dementis abgegeben, mehrfache Wolken geschlagen und auch nach Ihren europäischen Arien in Brüssel eben manchmal auch deutschtümelnde Volkslieder nicht nur im Sauerland gesungen.
An die Versäumnisse und Fehler der früheren rot-grünen Regierung erinnerte der liberale Fraktionschef Rainer Brüder genüsslich Sozis und Grüne.
Es war Gerhard Schröder, der von der kränkenden Frühgeburt des Euros gesprochen hat.
Und die Malaise dieses Kanzlers führt bis heute in die europäische Krise hinein. Ihre Aufnahme von Griechenland, Ihre griechische Fehlentscheidung, Ihre Brechung des Stabilitätspaktes, das sind doch die Ursachen der heutigen Probleme.
Also Schröder ist schuld oder doch Merkel oder die Banken, die Finanzmärkte. Allein angesichts der Realitäten ist die Schuldfrage an sich müßig. Und das wissen auch alle Parlamentarier im Deutschen Bundestag.
Fritz Tinkelmann hat berichtet. Und unterdessen steht es fest, Angela Merkel hat bei dieser Abstimmung die sogenannte Kanzlermehrheit erreicht. Also genügend Ja-Stimmen allein aus den Reihen der Regierungsparteien. Ja, wir wollen. Gestern hat der Ständerat Ja gesagt zum Atomausstieg. Heute jetzt ging es im Ständerat um alternative Energien und darum, wie man diese fördern soll. Und traf einen wichtigen Entscheid. Künftig soll es keine Obergrenze mehr geben bei der sogenannten kostendeckenden Einspeisevergütung für Strom aus Sonne, Wind und Wasserkraft. Aus dem Bundeshaus berichtet Geraldine Eicher.
Der Deckel der kostendeckenden Einspeisevergütung soll fallen und durch Jahreskontingente ersetzt werden. Dies entschied der Ständerat allerdings knapp. Der Bundesrat wollte sich nicht zu einem Wechsel verpflichten lassen, sondern zuerst die verschiedenen Ideen prüfen. Und apropos kostendeckende Einspeisevergütung, betonte Umweltministerin Doris Leuthard.
Es ist ja nicht mein Kind, es ist Ihr Kind. Das hat Kinderkrankheiten.
Für diese Kinderkrankheiten wollte der Bundesrat selber Rezepte suchen, nun setzt das Parlament Druck auf. Im Bereich der erneuerbaren Energien gäbe es sehr viel Potenzial und es bewege sich viel und rasch. 13.000 KEF-Gesuche seien auf der Warteliste, da müsse gehandelt werden, betonte CVP-Ständerat Eugen David.
Es ist eine Dummheit, wenn wir jetzt vom Staat her auf die Bremse treten oder falsch regulieren und der Markt dann viel später kommt.
Die Gegner hielten dagegen, bei der kostendeckenden Einspeisevergütung sei genug Geld vorhanden, nur sei das System unbefriedigend. Im Moment habe es sogar viel Geld im KEF-Fonds. Und, so Kommissionssprecher Filippo Lombardi,
man hat gar nicht so viele Projekte, um das Geld auszugeben.
Abgelehnt hat der Ständerat eine weitere Idee bei der kostendeckenden Einspeisevergütung. Er will die Gesamtbegrenzung der Gelder nicht aufheben. Und er hat zwei Entscheide zur Förderung von energieintensiven Betrieben vertagt. Da liegen Vorstöße auf dem Tisch, wie solche Betriebe auch mit KELF-Geldern unterstützt werden könnten. Bundesrätin Doris Leuthard.
Sie öffnen die Büchse der Pandora.
Mit seinen Entscheiden heute zeigt der Ständerat, dass er gewillt ist, die erneuerbaren Energien zu fördern, aber auch, dass er mit der Förderung von erneuerbaren Energien keine Kostenexplosion auslösen will. Nun ist es am Bundesrat aufzuzeigen, wie der Atomausstieg nach dem Jahr gestern im Konkreten erreicht werden kann.
Der Bericht live aus dem Bundeshaus von Geraldine Eicher. Zum anderen großen Thema der letzten Tage im Parlament. National- und Ständerat haben gestern dem sofortigen Kauf neuer Kampfjets für die Schweizer Armee zugestimmt. Aber wie es jetzt aussieht, werden die neuen Flieger noch längere Zeit nicht bestellt. Denn jetzt hat auch Verteidigungsminister Ueli Maurer eingestanden, dass er mit dem Geschäft wahrscheinlich in eine Volksabstimmung muss. Aus dem Bundeshaus berichtet Philipp Burkhardt.
Noch gestern hatten bürgerliche Sicherheitspolitiker im Ständerat frohlockt. Mit dem Entscheid des Parlaments der Schweizer Armee künftig einen Ausgabenplafond von 5 Milliarden Franken pro Jahr zur Verfügung zu stellen, fast eine Milliarde mehr als heute, könnten bis Ende Jahr neue Kampfjets bestellt werden. Schon nächstes Jahr könne man den Jet mit dem Rüstungsprogramm dem Parlament unterbreiten. Doch jetzt erteilt Verteidigungsminister Ueli Maurer diesen Plänen eine Absage.
Beide Parlamentskammern wünschen eigentlich einen sofortigen Typenentscheid aufgrund der durchgeführten Evaluation. Das heißt, ein Typenentscheid kann gefällt werden. Die effektive Auslösung der Bestellung kann aber erst erfolgen, wenn die Kredite auch bewilligt sind. Das heißt, es braucht ein Rüstungsprogramm, es ist allenfalls auch ein Referendum abzuwarten, was auch immer.
Das Parlament ist noch bis vor kurzem von anderem ausgegangen. Rüstungsprogramme unterstehen nicht dem Referendum. Man kann also nicht mit einer Unterschriftensammlung eine Volksabstimmung erzwingen.
Aber es gibt ja genügend Möglichkeiten in unserer Demokratie, die Vorlage vors Volk zu bringen, wenn man dann will,
sagt nun der Verteidigungsminister. Er bezieht sich damit auf eine interne Notiz des Gesamtbundesrates von dieser Woche, die den sicherheitspolitischen Kommissionen der Räte zugestellt worden ist. Sie stellt fest, dass die Armeebeschlüsse des Parlaments eine Lücke im Bundeshaushalt von rund 1 Milliarde zur Folge hätten. Um die Schuldenbremse einzuhalten, müsse dieser Betrag bei anderen Aufgaben des Bundes eingespart werden und
in diesem Rahmen wäre auch ein allfälliger Ausgabenplafond für die Armee gesetzlich zu fixieren.
Mit anderen Worten, der Bundesrat will für den Ausgabenplafond für die Armee ein Gesetz ausarbeiten. Dieses aber untersteht dem Referendum und die SP hat den Prompt auch angekündigt, Unterschriften sammeln zu wollen. Für Verteidigungsminister Ueli Maurer ist klar, ein Kaufentscheid wird unter diesen Umständen frühestens in 2 Jahren gefällt werden können.
Nach heutiger Stand der Kenntnisse würde ich etwa sagen, irgendwo 2014, ja.
Das allerdings könnte Probleme geben. Die Offerten der 3 Anbieter für neue Kampfjets laufen Ende Jahr aus. Was tun, VBS-Chef Maurer?
Das ist jetzt die Aufgabe, das mit den Anbietern auszuhandeln.
Man habe von den Anbietern bereits eine Überarbeitung der bestehenden Offerten verlangt, die in diesen Tagen vorliegen solle. Es mache Sinn, auf Basis dieser Offerten weiterzufahren, falls der Kauf in den nächsten 2 Jahren definitiv ausgelöst werden könne, sagt Maurer. Sollte es später werden, müsse man aber neu evaluieren. Der Kampfjet hat noch zahlreiche Hürden zu überwinden.
Das war die größte Firmenpleite der Schweizer Wirtschaftsgeschichte.
Meine Damen und Herren, liebe Fluggäste, aus finanziellen Gründen ist die Swissair nicht mehr in der Lage, ihre Flüge durchzuführen.
Am 2. Oktober 2001 blieb die Swissair am Boden. Tausende Passagiere blieben überall auf der Welt auf den Flughäfen sitzen. Es war eine Katastrophe für die Angestellten, die vor der Entlassung standen. Eine Katastrophe auch für die Aktionäre, Bund und Kantone, die ihr investiertes Geld verloren. Und natürlich für den Kanton Zürich und seinen Flughafen, dessen wichtigster Kunde die Swissair war. Tobias Fessler mit dem Versuch einer Schadensbilanz.
Der einstige Stolz der Nation hinterließ einen Schuldenberg in Milliardenhöhe. Firmen wie Swissport, SR Technics oder Gate Gourmet, alle früher Teil der SR Group, mussten verkauft werden. Die SR Group und andere Teile der Holding wie die Swissair wurden liquidiert bzw. befinden sich noch immer in Liquidation. Die Gläubiger fordern rund 15 Milliarden Franken zurück. Den Großteil dieser Gelder müssen sie aber verloren geben. Die Gläubiger erhalten voraussichtlich nur etwa 2 Milliarden Franken zurück. Die Aktionäre hingegen gehen leer aus. Der Bund, die Kantone und zahlreiche Gemeinden hielten zusammen 12% der Aktien am abstürzenden Konzern. Anfang 2001 wurde die Aktie noch für 255 Franken gehandelt. Nach dem Grounding war sie praktisch wertlos.
Es war ein Schock für Zürich,
sagt Ernst Stocker, der heutige Volkswirtschaftsdirektor des Kantons Zürich. Nicht nur, weil die Wertpapiere plötzlich wertlos waren. Tausende Arbeitsplätze gingen in den darauffolgenden Monaten und Jahren verloren. 9.000 im direkten Umfeld der Fluggesellschaften, 2.000 weitere in Zulieferfirmen. Dennoch lasse sich der direkte Schaden nur schwer beziffern, erklärt der Zürcher Regierungsrat Stocker.
Was alles gekostet hat, ist recht schwierig, weil wir hatten ja damals auch eine Rezessionsphase. 9/11 in den USA, das schwappte über und darum ist es schwierig zu sagen, wie die monetären Auswirkungen eigentlich sind.
Genau beziffern lassen sich hingegen die Investitionen. 300 Millionen Franken steckte der Kanton Zürich in die neue Fluggesellschaft, in die Swiss, und gewährte eine Bürgschaft in der Höhe von 100 Millionen. Für den frisch privatisierten Flughafen Zürich bedeutete das Grounding und dessen Auswirkungen einen großen finanziellen Verlust. Daniel Schmucki, Finanzchef des Flughafens.
Konkret wirkte sich das allein im Jahr des Groundings mit einer knapp 3-stelligen Millionensumme negativ auf unser damaliges Ergebnis aus.
Es hatte aber noch viel weitreichendere Konsequenzen für den Flughafen. Der wichtigste Kunde war weg.
Das ganze Geschäftsmodell des Flughafens Zürich wurde von einem Tag auf den anderen auf eine markant niedrigere Basis gestellt.
Für den damaligen Chefcontroller des Flughafens und heutigen Finanzchef ist klar, es hätte für den Flughafen Zürich auch im Desaster enden können.
Wir waren zu diesem Zeitpunkt definitiv mit im Sog des Niedergangs der Swissair, konnten uns aber aus eigener Kraft wieder neu positionieren.
Zurück zum Grounding. Die Swissair, die fliegende Bank, war am Boden. Das Unvorstellbare geschehen, das Ansehen der Schweiz ramponiert. Die Wirtschaft aber war dringend auf Anbindung an den internationalen Luftverkehr angewiesen. Die Flieger mussten wieder in die Luft. Der Bund hat deshalb zunächst insgesamt fast 1,5 Milliarden für die Weiterführung des Flugbetriebs bewilligt. Peter Siegenthaler, damals Direktor der Eidgenössischen Finanzverwaltung, blickt zurück.
Wenn man das volkswirtschaftlich auch betrachtet, dann glaube ich, war es der Einsatz dieser Mittel, wert. Und ich glaube, wir hätten auch nicht nur der Luftfahrt, sondern der gesamten Volkswirtschaft einen rechten Schaden beigefügt, wenn wir damals nicht interveniert hätten.
Gemeinsam mit den Kantonen, der Wirtschaft und den Banken hat der Bund auch Geld in die neue Fluggesellschaft, in die Swiss, gesteckt. Eine gute Milliarde Franken gab es für die neue Gesellschaft seitens der öffentlichen Hand. Private Investoren zeichneten Aktien im Wert von 1,6 Milliarden Franken. Die Swiss gehört heute der deutschen Lufthansa und verfügt mittlerweile über eine größere Flotte, als die Swissair je hatte. Der Flughafen Zürich steht wieder auf gesunden Füßen und verzeichnete im letzten Jahr gar einen neuen Passagierrekord. Auch wenn 10 Jahre nach dem Grounding die Gläubiger immer noch auf letzte Geldtranchen aus der Konkursmasse warten, die Zivilluftfahrt in der Schweiz hat sich wegen dem Swissair-Debakel in der Zwischenzeit komplett neu aufgestellt und ist wieder erfolgreich.
Der Bericht von Tobias Fessler im Rendezvous. Es ist 9:09. Unzählige Schulklassen, Touristengruppen, Familien, alle waren schon einmal dort, beim Basler Dreiländereck, dort, wo im Rhein Frankreich, Deutschland und die Schweiz zusammenkommen. Und an diesem Ort, der die Verbundenheit Basels mit den zwei Nachbarländern symbolisiert, an diesem Ort ist jetzt ein großer städtebaulicher Wurf geplant. Zusammen mit dem französischen Uninc und dem deutschen Weil möchte Basel am Dreiländereck eine neue trinationale Hafencity errichten. Aus Basel berichtet Martin Jordan.
London hat es getan, Rotterdam auch, Hamburg und Barcelona ebenso. Nun möchte auch Basel Teile seines Hafens in ein trendiges Wohn- und Gewerbegebiet umwandeln. Einzigartig am Basler Projekt ist, dass sich drei Städte aus drei Nationen auf eine gemeinsame Entwicklung ihrer Hafenareale geeinigt haben. Basels Baudirektor Hans-Peter Wessels ist von diesem Vorhaben begeistert.
Ich denke, das ist ein Durchbruch in der trinationalen Zusammenarbeit, dass die Stadt Weil am Rhein, die Stadt Uninc und die Stadt Basel zusammen diese Planung aufgleisen. Eine langfristige Vision für das ganze Areal rund um das Dreiländereck.
Erstes sichtbares Zeichen soll bis in 8 Jahren eine neue Brücke sein, mit der Basel erstmals eine Verbindung über den Rhein ins Elsass erhält. Uninc bekommt so einen direkten Zugang zu einer neu zu schaffenden, schmalen Rheininsel, auf der Basel ein modernes Quartier mit Hochhäusern zum Wohnen und Arbeiten bauen möchte. Für die Skyline auf der Rheininsel macht bereits der Ausdruck «Basler Manhattan» die Runde.
Ja, der ist ein bisschen marktschreierisch. Was mir sehr viel besser gefällt, ist eigentlich der Ausdruck Neu-Basel, weil dieser eben bezeichnet, dass hier ein neuer Stadtteil entstehen könnte. Ich denke, das bringt es eher auf den Punkt.
Neue Stadtteile sind auch im elsässischen Uninc vorgesehen. Im Norden ein besiedelter Naturpark direkt am Rhein, im Süden ein großes Quartier mit Wohnungen und Infrastruktur, um neue Unternehmen anzulocken. Außerdem wird Novartis eingeladen, seinen Campus auf französisches Gebiet auszudehnen. Im deutschen Weil am Rhein schließlich soll das bestehende Hafen- und Gewerbegebiet attraktiver gestaltet werden. Dafür werden Yachthäfen und Wohnbauten mit Aussicht auf den Rhein ins Auge gefasst. Das Konzept für die trinationale Hafen- und Stadtentwicklung hat Winnie Maas vom renommierten holländischen Planungsbüro MVRDV ausgearbeitet.
Ich glaube, es gibt 3 Diamanten am Ende. Und unsere Absicht ist, von diesen 3 ein typisches Schmuckwerk zu machen. In Uninc, wo es ein Symbol ist für die französische städtebauliche Geschichte, wo es in Deutschland, sag mal, ein hip and hot Quartier ist, so kann Basel, ja, man kann hier ein neues Insel machen, man kann hier mehr Rhein machen, dass man dort auch neben das Wasser wohnt und lebt.
Noch ist nichts konkret, vieles ist offen, insbesondere wie die 3 Städte die Kosten unter sich aufteilen. Klar ist hingegen das Ziel, Beim Dreiländereck soll ein Gebiet entwickelt werden, in dem in 15-20 Jahren je 10.000 neue Wohn- und Arbeitsplätze angeboten werden können. Speziell ist, dass die Planung länderübergreifend an die Hand genommen wird. Die drei Städte sind sich einig, dass sie noch mehr zusammenwachsen wollen. Oder, wie es der holländische Planer Winnie Maas formuliert:
Das ist ein Mini-Europa, das ist eigentlich fantastisch. Das kann man dann auch zeigen, wie man mit Unterschiedlichkeit doch Gemeinsamkeit machen kann.
Städteplaner Winnie Maas über die Hafen-City, die beim Basler Dreiländereck entstehen soll. «1.300 Menschen wurden getötet, ein Mehrfaches davon verletzt und vergewaltigt, gegen eine halbe Million vertrieben. All das geschah, als nach den letzten Wahlen in Kenia Unruhen ausbrachen. Jetzt, 4 Jahre danach, sitzen hochrangige Politiker aus dem ostafrikanischen Land auf der Anklagebank des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag. Ihnen wird vorgeworfen, sie seien die Drahtzieher gewesen. Bis Ende Jahr sollen die Urteile fallen.» In Kenia selber löst der Prozess unterdessen starke Emotionen aus. Von dort berichtet Patrick Wülser.
Es war ein Montag, als die Frau von Alex Poloando erschlagen und verbrannt wurde. Sie hieß Susan und betrieb mit ihrem Mann einen kleinen Lebensmittelladen außerhalb Nairobis. Alex hatte das Haus am Morgen mit seinem kleinen Sohn verlassen und als sie am Mittag zurückkehrten, fanden sie nur noch Schutt und Asche. Als ich in meinen Laden kam, sah ich, dass alles geplündert und niedergebrannt wurde. Meine Frau sah ich erst im Leichenschauhaus wieder. Sie war zu 90% verbrannt. Ich erkannte sie an den Zehen. Ihre Zehen waren es, an denen ich sie erkannte.
Could identify her with our toes. Her toes is what made us to identify her.
Susan war nicht das Opfer von spontanen Ausschreitungen und auch nicht das Einzige. Wenn die Beweise des Chefanklägers des Internationalen Strafgerichtshofs stimmen, so wurden die Täter von der Entourage des kenianischen Präsidenten bezahlt und im State House in Nairobi mit Polizeiuniformen und Waffen ausgerüstet, um Angst und Terror zu verbreiten. Kritiker, die am manipulierten Wahlsieg des Präsidenten zweifelten, sollten zum Schweigen gebracht werden. Das sei alles gelogen, sagt die rechte Hand des Staatspräsidenten, Kabinettschef Francis Muhuru, letzte Woche an einer Pressekonferenz, bevor er selber als mutmaßlicher Täter nach Den Haag abreiste.
Kenya State House, the activities that take place in that place are very formal to anybody.
Im Präsidentenpalast haben nie solche Dinge stattgefunden. Stellen Sie sich vor, kriminelle Elemente würden sich dort herumtreiben. So etwas gibt es in Kenia nicht. Was ich bis jetzt vom Chefankläger gehört habe, ist nichts anderes als ein Haufen von Lügen. Für die Angeklagten und ihre Anhänger ist das Ganze eine bösartige Verschwörung. Und dieser Mann im Stadtpark von Nairobi sagt, was auch andere denken.
Our judicial system has already been colonized by the international community.
Das Verfahren in Den Haag sei eine postkoloniale Justiz. Ein Urteil, das nicht in Kenia selber falle, werde nie anerkannt werden. Fast 5 Jahre hatte Kenia Zeit, die Wahlunruhen von 2007 selber vor Gericht zu bringen. Nichts geschah. Im Gegenteil, Kenia hat bis heute fast mehr Geld und Energie aufgewendet, das Verfahren in Den Haag abzuwenden, als sich um die Opfer zu kümmern. Nun wird das düstere Kapitel im Rampenlicht der Weltöffentlichkeit ausgeleuchtet. Bereits nächstes Jahr finden in Kenia wieder Wahlen statt. Deshalb drängt die Zeit. Mindestens 2 der Angeklagten kandidieren für das Präsidentenamt. Umso wichtiger sei es, dass die Täter bestraft würden, sagt der bekannte kenianische Publizist und Systemkritiker Koyugu Wambere.
Kenya, to a very large extent, is a failed state.
Kenia war über eine sehr lange Zeit ein gescheiterter Staat. Unsere Justiz hat während Jahren nicht korrekt funktioniert. Unsere Politiker lebten außerhalb des Gesetzes. Straflosigkeit gehörte zum Alltag. Und wir hatten einen Bürgerkrieg mit 1.333 Toten.
It has become a tradition for us to kill our own.
Es wurde in diesem Land eine Tradition, dass wir uns jedes Mal gegenseitig umbringen, wenn wir nicht der gleichen Meinung sind. Und wenn wir diese Gewaltspirale nicht selber wenden können, dann seien wir doch dankbar, dass uns der Internationale Strafgerichtshof dabei hilft. Das Verfahren in Den Haag wird Alex, seine erschlagene und verbrannte Frau, nie ersetzen. aber es setzt ein Zeichen für Menschlichkeit und Gerechtigkeit. 60% der Kenianer befürworten das Verfahren. Und egal wie es ausgeht, es macht jedem Politiker in Kenia klar, dass die Zeiten der Straflosigkeit vorbei sind. In einer vernetzten Welt lässt sich nichts mehr kaschieren. Bei Verbrechen gegen die Menschlichkeit schaut die Weltgemeinschaft hin und zieht die Täter zur Rechenschaft.
Der Bericht von Afrika-Korrespondent Patrick Wülser. Es ist Punkt 1. Felix Gutzwiller, der Zürcher FDP-Ständerat, macht sich schon bereit in unserem gläsernen Studio auf dem Bundesplatz für das Kreuzverhör. Zu hören gleich auf DRS1, DRS4 News und zu sehen auf dem Fernsehkanal SF Info. Zuerst sagt uns Angelique Welchli aber nochmals, was heute Mittag Schlagzeilen macht.
Der Deutsche Bundestag sagt Ja zu weiteren Hilfen für den Euro-Rettungsfonds, konkret zu 211 Milliarden Euro. Die Mehrheit wäre auch allein mit den Stimmen der Regierungsparteien zustande gekommen. Nun muss noch der Bundesrat, die zweite Kammer des deutschen Parlaments, zustimmen. National- und Ständerat sind sich nun einig, was die Armeeausgaben und die Anschaffung von neuen Kampfjets betrifft. Ab 2014 und nicht schon ab 2013 wie ursprünglich vorgesehen, gilt eine Ausgabenobergrenze von jährlich 5 Milliarden Franken für die Schweizer Armee. Nicht einigen konnten sich National- und Ständerat dagegen bei zwei Initiativen zum Bausparen. Deshalb kommen sie nun vors Volk ohne Abstimmungsempfehlung. Bei den Initiativen geht es um höhere Steuerabzüge für das Bausparen, also für den Erwerb von eigenem Wohnraum.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.